Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gut Care steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen.
BIO360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
Die chronische Müdigkeit ist heutzutage ein Phänomen, das immer populärer wird im traurigen Sinne. Es werden immer mehr Menschen müde, erschöpft und auch mich hat es lange Zeit wirklich erfasst. Über vier bis sechs Jahre habe ich chronische Müdigkeit gehabt. Deswegen kenne ich mich da aus und noch besser kennt sich mein heutiger Gast aus, Martin Krupitza. Wir werden heute mal erkunden, was ist wirklich das chronische Müdigkeitssyndrom, wie kann man es diagnostizieren und vor allen Dingen, was kann man dagegen tun, weil viele Ärzte sind dabei hilflos. Martin, schön, dass du hier bist.
Freut mich auch, hallo.
Hast du Lust, dich kurz ein bisschen vorzustellen?
Ja, hallo, ich sitze hier in Wien, im Office unserer Klinik. Wir betreiben in Wien eine Longevity-Tagesklinik nach dem Prinzip der funktionellen Medizin, das heißt Ursachenforschung statt Symptomunterdrückung. Und wir betreuen hier, ich leite unser ärztliches Team, und wir betreuen hier Patienten von Autoimmunerkrankten über Krebserkrankten, ganz viele eben CFS-Patienten bis hin zu Leistungssportlern, die zu uns kommen für bessere Leistungen und bessere Regeneration. Und das setzen wir eben an der Ursache an mit ausreichender Diagnostik.
Und ihr setzt sensationelle Verfahren ein. Da werden wir später noch drüber sprechen. Und ich hatte die Gelegenheit, das auch auszuprobieren und kann da vielleicht noch was dazu beitragen. Lass uns mal in unser Thema einsteigen. Chronische Müdigkeit. Ich habe es ja schon im Intro gesagt. Ich kenne das gut. Ich weiß genau, was es ist. Und ich sehe es auch bei anderen Menschen. Ich weiß natürlich aus meiner Community viel darüber Bescheid. Aber ich sehe es auch im Alltag. Wissen die Menschen überhaupt, wo fängt chronische Müdigkeit an? Ja, also welche Levels gibt es da sozusagen? Sagen und wo kann man sich verorten? Wissen viele Menschen, dass sie überhaupt dort schon sind oder auf dem Weg dahin sind, in einer bestimmten Stufe?
Ja, das ist eine gute Frage. Viele wissen es nicht. Also ich würde einschätzen, dass sich 50% der Menschen, die zu uns kommen, in der Anamnese schon angeben, ich habe ein Chronik-Fatigue-Syndrom, also eine chronische Müdigkeit, dass sie sich aber zumeist selbst diagnostiziert haben, weil der schulmedizinische Weg da ein sehr komplizierter ist und die Menschen natürlich dann in ihrer Verzweiflung dann sehr viel recherchieren und dann doch auf dieses Syndrom kommen. Ja. Und das Problem dabei liegt, dass 80-90% dieser Patienten sehr, sehr unauffällige klassische Blutbilder haben. Also wenn die zum Hausarzt gehen, dann sieht das Blutbild immer wunderschön aus und der Hausarzt sagt, sie haben nichts und wenn sie ein Problem haben, dann ist es wahrscheinlich psychisch. Ja. Und viele Patienten mit dieser Diagnose oder mit der selbst erstellten Diagnose kommen dann auch schon mit Medikationen von Psychopharmakern oder haben eben auch schon den Psychiater oder den Neurologen hinter sich. Und wir einfach, dann, wenn wir hinter die Kulissen schauen, dann sehen wir, dass es absolut berechtigt ist, ja, dass sie hier sind und absolut berechtigt ist, dass sie angeben, dass es ihnen nicht gut geht und auch absolut berechtigt ist, dass sie nicht arbeiten gehen, weil sie einfach nicht arbeiten können, weil sie nicht leistungsfähig sind, weil sie wirklich mit ihrer Energie haushalten müssen. Und das ist eigentlich traurig, ja, wie die konservative Schulmedizin damit umgeht.
Ja, möchte ich gleich einhaken, denn diese Erfahrung habe ich gemacht. Alles das, was du erwähnt hast, wäre jetzt quasi meine nächsten Fragen gewesen. Die Psycho-Ecke, die kommt sofort. Das hatte ich, bei mir ging es halt lange. Die ersten 4 Jahre waren wirklich extrem. Und dann am Anfang hat man noch Verständnis und dann bröckelt das Verständnis. Also bei Freunden, noch nicht bei irgendwelchen Leuten. Naja, man muss sich auch mal Ziele setzen und man wäre ja schließlich auch müde und so und ich würde ja eigentlich nichts machen und da, da, da und ich müsste mal und dann schau doch mal, das ist psychisch alles bei dir, na, da musst du mal schauen, so, dann wird dann quasi schon so ein Schuldkomplex draus, ja, du kümmerst dich nicht genug drum, du hast da Leichen im Keller, die müsstest du dir mal anschauen, das machst du nicht und so, also was da an Druck dann plötzlich entsteht oder an nicht gesehen werden, ne? Die Leute sehen es nicht, die verstehen das nicht, es ist auch nicht zu verstehen. Richtig. Wenn ein junger Mensch, ein mittelalter Mensch oder wie auch immer plötzlich von einem Moment auf den anderen es nicht mehr schafft, die Kaffeetassen von links nach rechts zu stellen, das wird von den Menschen nicht gesehen. Und das ist ja auch unterschiedlich im Tagesverlauf. Dann morgens geht's vielleicht noch, ne, aber dann sehen die Leute nicht, wie man dann nachmittags dann da rumkriecht oder nur noch auf dem Sofa liegt. Und die Blutbilder hast du angesprochen, auch das war ganz am Anfang meiner Karriere. Hat der Schulmediziner mal ein großes Blutbild gemacht, war ein Freund von mir, der hat alles angekreuzt, was man ankreuzen konnte und das war alles perfekt. Dann hat er mir gesagt, du bist jetzt 40, das läuft nicht mehr so wie früher.
Ja.
Ich war vor 3 Monaten war ich noch top fit.
Genau.
Jetzt mir erzählen, ich bin jetzt plötzlich alt geworden. Ja. Also und im Nachhinein habe ich natürlich vieles gesehen, aber das kannst du mir jetzt erzählen, wenn man jetzt in eine richtige Diagnose geht, also in eine Diagnose gemäß der funktionellen Medizin. Was heißt das? Wie kann man denn so etwas diagnostizieren? Oder was kann man, sagen wir mal so, was gibt es denn für Indizien, die darauf hindeuten, hier haben wir einen Stressor, ein Problem im System, was man zumindest mal angehen sollte?
Ja, also die Anamnese ist ein ganz wichtiges Tool. Das heißt, wir müssen uns auch, nicht alle CFS-Patienten haben dieselben Beschwerden. Ja. Eins haben sie gemeinsam, sie sind alle chronisch müde, also sie haben keine Energie. Ja. Aber es wirkt sich dann trotzdem in den einzelnen Symptomatiken auch unterschiedlich aus. Ja. Warum? Weil ja die Menschen auch mit unterschiedlichen Vorsymptomatiken oder Belastungen, ich will jetzt gar nicht Erkrankungen sagen, aber Vorbelastungen kommen. Also wir sehen bei sehr vielen CFS-Patienten, das ist für uns ein wichtiges Diagnostiktool, sind die Reaktivierungen in den Zellen anzuschauen. Ja? Also Reaktivierungen von interzellulären Erregern, das machen wir, das ist ein Lymphozyten-Transformationstest. Und da sehen wir, welche pathogenen Erreger, das heißt Viren, Bakterien, die intrazellulär sind, so wie man es kennt von Borrelien, Chlamydien, Epstein-Barr-Viren, Staphylokokken und so weiter, wie das Immunsystem reagiert über die Lymphozyten-Transformationstest. Das heißt, ein Wert zum Beispiel von 0 bis 1 bedeutet, der Patient hatte nie Kontakt damit. 1 bis 2 bedeutet, der Kontakt war da, das heißt, mal eine Infektion gehabt. Und ab 2 aufwärts bedeutet, es ist reaktiviert. Ja, oder also, Immunsystem ist beschäftigt bis 5 und ab 5 bedeutet, es ist reaktiviert. Das ist quasi die chronische Infektion in den Zellen. Ja, und das sind aber Erreger, die wir wirklich im Laufe unseres Lebens ansammeln. Ja, also Pfeiffer'sches Drüsenfieber, Epstein-Barr-Virus haben viele als Kind, das sitzt dann in der Zelle. Und da sehen wir, dass sowohl das Covid-Virus, ja, also die Covid-Erkrankung, beispielsweise die Covid-Erkrankung oder auch leider auch die Impfung oft, ja, diese alten Erreger wieder reaktiviert, massiv. Ja. Und die Patienten, die dann kommen, sehen wir, dass die alle massive Reaktivierung ihrer alten Erreger haben und das Immunsystem nicht mehr zu Rande kommt, das zurückzudrängen und dann das System zusammenkippt. Ja. Und muss ja schon sagen, gibt ja viele Patienten, die bei uns die LTTs machen, wo quasi nichts Nennenswertes rauskommt, aber wirklich, ich habe noch keinen CFS-Patienten, Chronik-Fatigue oder MECFS-Patienten gesehen, die wo nicht massive Reaktivierungen von intrazellulären Erregern befundbar waren. Ja.
Das war bei mir genauso. Abgesehen von Schwermetallen, auf die wir noch zu sprechen kommen, hatte ich alles, was du aufgezählt hast, und noch das Doppelte dazu. Und das sind nur die Sachen, die man getestet hat. Auch alles mit schönen, hohen LTT-Werten. Und das war schon, als es mir wieder gut ging. Da weiß man gar nicht, was vorher war, oder? Da hat der Laborarzt gesagt, du sitzt auf einer tickenden Zeitbombe. Wie gesagt, da ging es mir schon gut. Das war im Nachhinein. Sind also Dinge, da kann man sich drum kümmern. Wie ist denn das? Kannst du das mal so ein bisschen einordnen? Ja, wieso jetzt Infektionen? Ist das nicht normal? Ist das nicht natürlich? Das hat doch jeder. Wieso bekommt man solche Infektionen? Oder ist es vielleicht auch normal? Ist das einfach, sind das Bewohner, wie jetzt Bakterien und so weiter? Oder wieso werden die Pathogen? Also wo ist so dieses Milieu-Erreger-Verhältnis und wie kommt man zu solchen Infektionen? Warum hat man sowas überhaupt?
Also Pathogene, Erreger, Viren, Bakterien, das auch Parasiten, das haben wir alle in uns. Also das Gute daran ist, man muss sich nie allein fühlen. Man ist nie allein. Ja. Aber grundsätzlich hängt es ja darauf ab, wie kann das Immunsystem mit diesen Erregern umgehen. Ja. Also wir sammeln die im Laufe unseres Lebens. Ja. Und das wird auch immer so sein. Aber die Sache ist, wie geht das Immunsystem damit um? Und wie sind die Blockaden des Immunsystems, so wie wir jetzt, wie du schon richtig angesprochen hast, die Schadstoffe, die Schwermetalle, Leichtmetalle, Umweltgifte, Pestizide, Mikroplastik, das sind Dinge, die unser Milieu im Körper, also das Milieu im Stoffwechsel einfach übersäuern lassen und sich dann diese pathogenen Erreger sehr wohl fühlen und das ein Grund ist, warum sich die oft reaktivieren. Ja, und wenn das Immunsystem nicht mehr zur Rande kommt, dann hat es nicht mehr genug Kapazitäten, diese Erreger in den Zellen zurückzudrängen. Und dann reaktivieren sich die. Ja, und dann kommt es halt darauf ab, was sind sonst noch für Baustellen im Körper. Ja, das kann, der Darm kann eine Baustelle sein. Chronischer Stress kann eine Baustelle sein. Ja, deswegen setzen wir ja in unserer Klinik jetzt nicht nur auf einer Seite an, sondern wirklich auf mehreren Ebenen. Ja.
Das heißt, du hast ein paar Dinge angesprochen, zum Beispiel Schwermetalle, Stress. Das sind letzten Endes Dinge, die uns belasten, die unser System belasten, die Energie kosten. Und das Immunsystem, wenn es aktiviert ist, durch was auch immer, wir sprechen jetzt von diesen chronischen Infektionen, das verbraucht sehr viel Energie. Es ist dann damit gebunden und durch die ganzen Stressoren sozusagen werden wir immer anfälliger. Das heißt, wir können einen ganz normalen Kontakt, sag ich jetzt mal, mit sogenannten Erregern, also mit Lebensformen, sag ich jetzt mal, die einfach so auch existieren, die kriegen plötzlich ein Einfallstor, die finden ein Milieu vor, wo sie uns im Übermaß besetzen können. Ich will jetzt keine politischen Analogien aufmachen, die mir gerade in den Sinn kommen. Aber es gibt immer ein Übermaß von etwas, was in diesem System dann Schwierigkeiten machen kann. Ja, und so mehr wir sozusagen solche energetischen Tiefs durchmachen, bei mir waren es verschiedene Traumata, die ich durchlebt habe, und die haben halt dann dafür gesorgt, einfach, dass so eine Kerbe reingehauen hat, und dann kam wahrscheinlich alles hoch, was in meinem System schon so rumschlummerte, und hat dann wirklich erstmal, ich sag mal, Party gemacht. Ja. Jetzt, gut, wo muss man da ansetzen? Oder vielleicht sprich noch mal kurz von anderen Ursachen, die jetzt in dieses CFS-Syndrom reinwirken, weil das ist ja nicht monokausal. Das ist ja nicht, oh, du hast jetzt den Erreger XY, ja, und deswegen hast du das, den müssen wir jetzt eliminieren und dann geht es dir wieder gut. Und das ist ja ein schwieriges Geschehen und deswegen tut es ja auch, gut, die Schulmedizin hat dann mit noch mal ein anderes Problem, aber auch andere Behandler, es ist komplex. Vielleicht kannst du den ganzen Blumenstrauß mal so kurz, genau, aufspannen.
Ja, vielleicht nehme ich so ein Beispiel aus der Praxis, ja, was sich die Leute einfach leichter tun, das zu greifen. Ja. Wir sind ja auch bekannt für eine relativ effiziente, erfolgreiche Blutwäsche, ja, wo wir eigentlich in der Zeit so 40-50% der Patienten, die zu uns kommen aus ganz Europa, im Moment CFS, Long-Covid, Post-Vax-Patienten sind, sehr viele Autoimmunerkrankte auch, und ein Teil der Menschen einfach, die sich verbessern wollen und entlasten wollen im Longevity-Bereich oder im Biohacking-Bereich. Von 100% der CFS-Patienten, die zu uns kommen, erreichen wir bei 95% eine Verbesserung von mindestens 50%. Nur mit diesem HHO-Protokoll. Ja. Das ist aber nicht unser Anspruch, ja, zu sagen, okay, 50%, und das ist trotzdem für viele immer noch Leiden, ja, also immer noch nicht ein normales Leben führen. Ja. Und da haben wir jetzt in den letzten 1,5 Jahr gelernt, dass wir wirklich auf mehreren Ebenen bei gewissen CFS-Patienten ansetzen müssen. Und ich hatte jetzt eine Gruppe von 4 CFS-Patienten, eine kleine Gruppe von 4 CFS-Patienten, die bei uns die HHO gemacht haben, dieses ganze Protokoll über die 3 Tage inklusive der Nachbehandlung, wo wir schon weitergekommen sind. Aber die 4 waren von 50 HHO-Patienten, wo wir wirklich nur 50% weitergekommen sind. Ja? Und nicht 70, 80, 90. Ja? Oder vielleicht komplett in eine Genesung gekommen sind. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, okay, diese Patienten laden wir jetzt ein und therapieren sie auf mehrere Ebenen. Wir haben das auch mitbegleitet. Das heißt, in den nächsten Wochen sollte das dann auch zu finden sein, wo wir die Patienten wirklich mitbegleitet haben, wo sie ihre Erfahrungen selber berichten. Und wir haben nicht nur den Körper gereinigt von Schadstoffen, von intrazellulären Erregern mit der HHO. Wir haben nicht nur den Darm saniert, wir haben nicht nur den Darm, das Mikrobiom verbessert, indem wir auch den Biofilm gelöst haben und dann integrativ aufgebaut haben. Wir haben eben auch, weil was wir in der Anamnese bei diesen 4 Patienten gesehen haben, wie du es gerade angesprochen hast, waren Traumata. Ja? Und ein Traumata ist jetzt nicht, wenn man jetzt keine Ahnung, vom Fahrrad fällt einmal. Kann auch ein Traumata sein, wenn das für diese Person so dramatisch ist. Aber Traumata sind wirklich oft, sehen
Das war ja bei mir, genau das Beispiel war ja bei mir
wir. Ja,
der Fall.
okay, gut.
Ja.
Aber eben auch
Aber
das kann.
davor war noch ein psychisches Trauma und
Genau.
danach noch eine OP. Also das war dann so eine Gemengelage, aber machen wir
Aber
hier damit
eben
keine weiter.
das, was wirklich, das sind teilweise schlimme Traumata gewesen, wirklich in der Kindheit, die nicht einfach so weggesteckt werden können, ja, die professionell aufgearbeitet werden müssen, die sie teilweise nicht wurden oder nicht ausreichend wurden. Ja. Da haben wir angesetzt und gesagt, okay, wir haben unsere Psychologin in der Klinik mit denen sprechen lassen. Da hat sich das herausgestellt und gesagt, okay, was kann sein? Und wir arbeiten ja nicht nur auf körperlicher Ebene in unserer Klinik, sondern auch auf seelischer Ebene. Ja. Was wir bei diesen 4 Patienten gemacht haben, wir haben eine Neuroplastizitätstherapie, Traumata-Bewältigungstherapie gemacht, indem wir intravenöse Ketamintherapie gemacht haben. Ja, Ketamin ist eigentlich die einzige medizinisch zugelassene psychedelische Therapie. Ja, Ketamin ist ein Anästhetikum, ja, was für andere Zwecke an und für sich entwickelt wurde. Aber was Ketamin wirklich macht, es öffnet die Pforten im Gehirn und macht das zugänglich. Und in einem positiven Aspekt betrachten die Patienten ihre Problemstellungen, die dann offen sind, diese aufzulösen. Ja, das heißt, wir haben diese 4 Patienten dann auf dieser Ebene therapiert. Neurofeedback, vorab EEG gemessen, Ketamintherapie 4-mal in 2 Wochen gemacht. Ja, das ist auch der Standard, der Golden Standard, wirklich nur 4 Sessions. Und da ist es wirklich Ketamin im unteren Bereich, also nicht zu vergleichen mit den Dosierungen, wie wenn man das bei einer Narkose hat. Und das hat wirklich ganz, ganz viel aufgelöst. Und das war bei vielen so der letzte Puzzleteil. Wir haben die parallel die 2 Wochen in unserem Circle gehabt, wo sie täglich dann halt noch in der hyperbaren Sauerstoffkammer waren, in der Ozonsauna, intermittierender Sauerstoff, das heißt Höhentraining, auf mehreren Ebenen. Das heißt, wir haben ihre Mitochondrien oben gehalten, indem wir wirklich viel für die Mitochondrien gemacht haben, sodass der Körper weiter repariert hat. Und gleichzeitig haben wir auf die Neuroplastizität verbessert, nachweislich. Das messt man auch im EEG, dass wirklich sich sagen wir mal, gute neue Synapsen verschaltet haben. Ja. Und wir sind jetzt bei allen 4 Patienten wirklich da, wo wir sein wollen. Die sind zurück, die sind back in life. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass man immer eine Möglichkeit hat, mit den Patienten ans Ziel zu kommen, wenn man ein bisschen mehr hinter die Kulissen schaut. Ja.
Okay, also du hast gerade gesagt, ihr habt große Erfolge, 70, 80% bis hin zu 100% mit der rein physischen Therapie, mit der HHO. Da reden wir gleich noch drüber, was das überhaupt ist. Eine Art von Blutwäsche, wo auch die Infektionen angegangen werden. Das ist die Besonderheit. Aber ihr auch habt es halt psychisch behandelt. Du hattest diese Low-Dose-Ketamintherapie angesprochen, die quasi, wie heißt das, ein Shortcut.
Intravenös?
Was heißt Shortcut auf Deutsch? Nein, was heißt Shortcut auf Deutsch? Eine Abkürzung ist, um sozusagen Psychotherapie zu betreiben, weil ihr erkannt habt, dass bei manchen CFS-Patienten, wenn bestimmte Dinge nicht gelöst sind im psychischen Bereich, dass dann da entsprechend da die Blockaden hängen, sodass der im körperlichen Bereich quasi die Erholung nicht stattfinden kann.
Genau.
Also ein holistisches Vorgehen, was ja auch gut ist, weil wenn man sich immer nur auf einen Bereich konzentriert, weißt du, wenn man immer nur auf einer Ebene schaut, dann ist kann man dort vielleicht nicht alle Patienten abholen, und es ist halt gut, wenn man wirklich sich alle Ebenen immer anschaut und so. Ja, wie sieht denn so eine HHO aus? Wovon reden wir denn da eigentlich? Fangen wir so an, wenn ich als CFS-Patient jetzt zu euch komme, was gibt es da erstmal ein Gespräch? Gibt es da erstmal eine Diagnostik? Da haben die Leute gleich Angst, das ist bestimmt total teuer, muss man für 1000 Euro da irgendwelche Sachen messen? Oder schaut ihr, dass ihr da dass ihr nur die Tests macht, sage ich mal, die wirklich auch angesagt sind? Also wie geht so ein Prozess bei euch zustande?
Also grundsätzlich gibt es ja mehrere Patientengruppen, die zu uns kommen. Wir haben die Patienten, die sowieso unseren Prozess durchlaufen, die bei uns, zu uns kommen, wir Diagnostik machen, anhand ihrer Fragestellungen, anhand der Anamnese. Und dann kommt eben oft raus Schadstoffbelastungen, Reaktivierung von interzellulären Erregern. Und dann geben wir die Möglichkeiten, wie man das behandeln kann. Das ist jetzt nicht die Blutwäsche oder die HHO die einzige Möglichkeit. Es ist aus meiner Sicht die effektivste und die schnellste Möglichkeit, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Also man kann genauso kombinieren, das Fieberbett, ja, in Kombination mit Ozon, wo wir die interzellulären Erreger oxidieren in der Zelle, und im Folgetag ein Gelatprotokoll machen, wo wir die metallischen Toxine rausbekommen. Stehen wir aber gewissen Standpunkt an, weil wir halt, wie gesagt, nur Blei, Aluminium, Quecksilber, was auch wichtig ist, dass wir das rausnehmen, aber kein Mikroplastik, kein Glyphosat, denn Chelate binden ja nur die metallischen Verbindungen. Ja, das heißt, ich kann nicht so erfolgreich sein mit der HAO, aber wir kommen auch an ein gewisses Ziel, das der Patient sich vorstellt. Ja. Und dann gibt es die andere Gruppe, mittlerweile kennt man uns eben unter anderem auch durch deine Videos oder die Interviews, die wir gemacht haben. Ja, wir sind schon sehr viel zuweisende Ärzte international, die Patienten zu uns schicken, weil sie wissen, dass wir die Patienten wirklich einen großen Schritt weiter bekommen, wo die Ärzte dann wieder weiter ansetzen können. Sind die einfach durch Recherche zu uns kommen. Da sagen wir, dass es nicht zwingend notwendig ist, diesen ganzen Prozess durchlaufen. Bei einem CFS-Patienten, bei einem Long-Covid- oder Autoimmunerkrankten brauche ich nicht zwingend ein Vorab-Diagnostik, um zu sagen, die HHO würde dir helfen, weil die HHO von dem Standpunkt, was sie tut, hilft jedem. Ich mache sie auch einmal im Jahr. Das braucht man nicht einmal im Jahr machen, muss ich gleich dazu sagen. Ich mache sie einmal im Jahr, um einfach präventiv mich zu entlasten, weil wir holen alle Schadstoffe raus. Wer nicht belastet ist, der atmet nicht. Darum geht das gar nicht anders, dass wir halt eben alle belastet sind. Ja? Und ja, das ist eben der Unterschied. Ja? Und was wir schon machen bei allen Patienten, ist ein Kontraindikationsblutbild. Das heißt, wir klären ab, ob irgendeine Kontraindikation da wäre, wo der Patient durch das Rasterfallsystem derzeitig Nierenschaden, koronale Herzerkrankung, das Herz-Kreislauf-System funktioniert nicht, die Leber funktioniert absolut nicht, die Entgiftungsorgane müssen funktionieren. Das klären wir immer vorab ab. Das ist aber sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz sind das Kassenleistungen, wo wir die Anforderungen schicken. Die Patienten machen das bei ihrem Hausarzt oder die österreichischen Patienten machen das bei uns direkt in der Klinik. Das machen wir meistens am Vortag, weil da brauchen wir nur 24 Stunden dafür. Warum? Weil wir ja sagen, okay, messen. Diagnostik ist für uns in der Klinik generell vom Konzept sehr wichtig. Bei den HAO-Patienten, die von außerhalb kommen, sagen wir, sie sollen das Geld sparen, ja, und lieber die Diagnostik nach der HAO machen. Denn nach der HAO ist sowieso alles anders.
Ja, okay. Ja. Ich greife da mal kurz rein. Ich habe da schon mit sehr vielen Umweltmedizinern auch gesprochen. Und einige von denen sagen, wenn ein Patient reinkommt und sagen wir mal ein CFS-Patient, dass viele gar nicht mehr zum Beispiel eine Schwermetallmessung machen, weil es ihnen aus der Erfahrung heraus, sie wissen sowieso, dass sie Schwermetalle haben. Es gibt keine chronisch kranken Patienten, die nicht auch eine Schwermetallbelastung haben. Und wahrscheinlich auch noch viele andere Dinge. Das heißt, da kann man per se davon ausgehen, sonst würde derjenige da nicht sitzen.
Richtig.
Na? Und deswegen kann man sich das quasi sparen und man kann auch am Ende, ich meine, bei euch ist ja eine Chelat war ja auch ein, ist ja auch ein Bestandteil von der HHO gewesen, ne? Dann kann man das auch mit Diagnostik und so weiter machen. Aber das sind vielleicht auch irgendwo optionale Dinge. Aber die Grundanamnese, hat derjenige vielleicht Infektionen, hat derjenige vielleicht Schwermetalle, ist vielleicht eine Position, die man sich sparen kann, wenn man sagt, mir geht's so schlecht, lass doch mal einfach mal rausholen und dann mal schauen, was geschieht.
Und dann aber eventuell auch schauen, wo stehe ich jetzt? A, muss ich noch wo ansetzen? B, wo kann ich ansetzen? Also die Nachfolge, also da reden wir aber von circa 6 bis 8 Wochen nach der HAO, ist schon sinnvoll. Ja? Weil, wie gesagt, wir holen ja 70 bis 80% der Schadstoffe raus, nicht 100%. Und die 20, 30 können auch immer noch viel sein. Ja, also dem Patienten geht es wesentlich besser, aber die Frage ist, wie gut hat der Körper den Rest, weil nach der HAO versucht der Körper den Rest auch noch rauszuschieben, aber wie gut ist die genetische Entgiftungskapazität des Körpers? Ja? Gibt es dann nicht Rückvergiftungen oder was auch immer? Das heißt jetzt keine Rückvergiftung, bedeutet jetzt kein nichts Gefährliches, aber steht was an, staut sich da was? Ja? Das kann man sich dann schon anschauen, um wirklich den Körper für den Rest auch noch zu unterstützen. Das ist bei so 10 bis 20% der Patienten auch noch angesagt. Ja,
ja, weil wenn ich Schadstoffe rausnehme, dann kommt es ja auch zu einer Umverteilung.
Richtig.
Ich komme ja nicht bis in jedes Gewebe rein, ich komme in die Knochen nicht rein, wo Blei gelagert wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich aus bestimmten Geweben etwas rausnehme, verteilt sich das Ganze dann wieder so ein bisschen. Und je nachdem, wie viel übrig geblieben ist, kann das natürlich auch schon mal eine Schwierigkeit sein, insbesondere wenn jemand ein schlechter Entgifter ist, alle aufzeigen, die schlechte Entgifter sind. Und deswegen hat man ja überhaupt dann auch in erster Linie erstmal so ein Problem. Und da darf man natürlich dann auch gerne unterstützen mit Bindemitteln und so weiter und da nochmal ein bisschen professionell betreut zu werden, vielleicht nochmal nachzugreifen, einfach ne, den Stand zu sehen, ist sicherlich wichtig. Jetzt erklär doch bitte mal die HAO. Jetzt haben wir den Begriff schon ein paar Mal genutzt und die Leser wissen, die Hörer und Zuschauer wissen ja noch gar nicht, worüber wir eigentlich reden.
Also HAO steht für Hämo-Hyperoxygenierungsperfusion, also Hämo, das Blut, Hyper, die Wärme und Oxygenierung ist der Sauerstoff. Das sind diese drei Komponenten, was dieses Verfahren auch einzigartig macht, die so zusammen in einem Verfahren, in einer Maschine stattfinden und das zeitgleich. Und das ist auch die Effizienz. Ich kann ja die Hyperthermie machen, ich kann also ein Fieberbett machen, ich kann eine Blutfiltrierung machen, ich kann eine Apherese, was immer machen, und danach kann ich eine Oxygenierung machen im Blut. Das sind alles Steps, die ich machen kann, aber die Effizienz ist nicht annähernd dieselbe, wenn das alles im selben Rahmen stattfindet. Ja. Das heißt, das ist eine Vollblutreinigung, ja. Das heißt, wir waschen das Vollblut, wir reinigen das Vollblut, nicht nur das Plasma, wie man es bei einer Plasmareinigung kennt, da werden ja nur 2,5 Liter Plasma in etwa gereinigt. Wir reinigen das Vollblut und das nicht einmal, sondern 11 bis 12 Mal, das heißt 60 bis 70 Liter Blut. Wir erwärmen das Blut außerhalb des Körpers mit dem Heater, mit der Hyperthermieeinheit. Das heißt, Körperkerntemperatur des Patienten liegt ca. bei 39 bis 39,5 Grad. Und dann als letzten Step wird das komplette Blut mit Sauerstoff angereichert über die Oxygenierungseinheit. Das mit einem Sauerstoffgehalt von 500 Hg Quecksilbersäure. Das bedeutet, da wird quasi das O2 zur Wirkung von O3, also zur Wirkung von Ozon. Und damit oxidieren wir pathogene Erreger. Das heißt, die Fieber schafft, dass die Zellmembranen durchlässig werden, ja, und die kommen dann in die Zelle rein mit dem Sauerstoff und oxidieren die interzellulären Erreger. Gleichzeitig waschen wir das Blut 11 bis 12 Mal durch, um die Schadstoffe rauszukommen. Durch das Fieber und durch den Hämofilter bringen wir auch Gewebe dazu, das Gewebewasser und die Schadstoffe aus dem Gewebe ins Blut zu ziehen und das zu reinigen. Also nicht wie bei einer Apherese, das wäre einfach nur das Plasma durchreinigen oder die Flüssigkeit durchreinigen, sondern wir kommen wirklich auch ins Gewebe.
Okay, ich fasse nochmal zusammen, was ich verstanden habe. Also es gibt auf der einen Seite eine Blutreinigung, das heißt, hier werden schon mal Schadstoffe, Immunglobuline und so weiter rausgenommen. Das zum einen, aber ihr erhitzt das Blut durch das Erhitzen. Das hast du jetzt nicht gesagt, aber bei der Hyperthermie ist es ja so, viele von uns haben ja eine zu niedrige Kerntemperatur. Da gehöre ich auch mit dazu. Das macht das System dankenswerterweise, wenn die Belastungen zu groß werden und wir einen Energiemangel haben, hat der Körper die Möglichkeit, unsere Kerntemperatur abzusenken und damit massiv viel Energie zu sparen. Und das hat allerdings auch den Nachteil, dass jetzt das Immunsystem um circa die Hälfte reduziert ist und dadurch wieder ein Einfallstor dafür da ist für die ganzen chronischen Infektionen. Und bei mir ist es dann auch so, wenn ich eine Infektion habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen Fieber und dann habe ich in Wirklichkeit 37 Grad. Das heißt, meine Temperatur ist teilweise 1 Grad gestiegen und ich habe aber im Grunde genommen dann erst eine Normaltemperatur erreicht. Und das betrifft viele chronisch Kranke. Deswegen kann man hier künstlich sozusagen die Temperatur über mehrere Stunden hochsetzen, insbesondere was das Blut dann auch angeht, und erhöht damit massiv die Aktivität des Immunsystems. Das zum einen. Du hast gesagt, ihr durch die Wärme werden auch die Zellmembrane geöffnet sozusagen, es findet ein höherer Austausch statt und jetzt geht ihr mit Sauerstoff rein, beziehungsweise Ozon, was zu Ozon wird, hast du,
glaube ich, das richtig verstanden? Zur Wirkung von Ozon, also ja.
Eine ozonähnliche Wirkung hat. Ozon ist ja auch extrem, also das O3 ist extrem reaktiv, wird auch sofort zu Sauerstoff letzten Endes im Körper. Und dieser Sauerstoff kommt jetzt in die Zellen rein und oxidiert dann schädliche Erreger. Also im Grunde genommen ist das eine oxidative Strategie, richtig?
Richtig, ja. Und auch vielleicht dazu zu sagen, bei den chronisch Kranken, wir sehen ja, dass die chronisch Kranken, also vor allem Autoimmunerkrankte, die größte Gruppe der chronisch Kranken, die meisten kein Fieber mehr bekommen können oder kein Fieber mehr haben. Ja. Und das ist ja das Problem. Fieber ist eine ganz wichtige Funktion vom Körper. Durch Fieber befreit sich der Körper von pathogenen Erregern. Ja? Und wenn ich eben nicht Fieber habe über einen längeren Zeitraum, dann sammle ich diese pathogenen Erreger an. Ja? Und deswegen sitzen sie dann auch meistens in den Zellen und warten dort, bis sie immer wieder ausbrechen.
Genau. Also ihr kombiniert das mit dem Fieber und kommt jetzt also in die Zellen rein. So eine oxidative Strategie macht ja auch oxidativen Stress in dem Sinne. Das ist jetzt erstmal nichts Negatives. Wir haben immer auch oxidativen Stress im System. Das darf man jetzt auch nicht so, was? Aber kompensiert ihr das irgendwie? Gibt es dann so eine antioxidative Nachbehandlung oder macht ihr sowas in diese Richtung?
Ja, also es ist super, super wichtig. Also wir oxidieren. Ja, das heißt, wir bringen den Körper ja quasi eine Oxidation in einen sauren Stoffwechsel, ja, weil anders können wir die ja nicht oxidieren. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, den Körper nach der Behandlung wieder aus dem oxidativen Stress rauszunehmen mit ganz vielen Antioxidantien und den Körper wieder aus der Übersäuerung, aus dem übersäuerten Stoffwechsel rauszunehmen. Ja. Deswegen geben wir ja nach der Behandlung Baseninfusionen, ganz viel Antioxidantien, damit wir den Körper da wieder runterfahren, dass die Oxidation ihre Arbeit macht und danach wir den Körper wieder da rausnehmen, damit er wieder in einen guten pH-Stoffwechsel ist.
Ja, was hast du denn für Erfolge? Hast du vielleicht mal so eine Geschichte? Du hast eben so ein bisschen so abstrakt darüber geredet, aber fällt dir zum Beispiel ein Fall ein, der ganz konkret oder dass das für uns so ein bisschen greifbarer nochmal wird?
Ja, wie gesagt, es ist ganz, ganz viele Fälle. Das, was wir sehen, jetzt die Patienten, vor allem die CFS-Patienten, sehr jung sind. Ja. Also jetzt vielleicht auch, weil man das dann gut anschauen kann, ein Video von einer Patientin, die ihre Geschichte beschreibt, das übernächste Woche online sein sollte. Eine 26-jährige junge Dame, ja, die seit knapp 5 Jahren nicht am normalen Leben teilhaben kann. Drei Jahre mit Beginn der Covid-Zeit, 3,5 Jahre circa, hat eine Covid-Erkrankung, ja, und die hat sie einfach nicht mehr, egal was sie gemacht hat, sie ist nicht mehr auf die Beine gekommen, ja, und hat ihr normalen Leben nicht mehr teilnehmen können, konnte nicht mehr arbeiten, konnte nicht mehr studieren, konnte gar nichts mehr machen, also konnte auch nicht mehr rausgehen. Und hat da wirklich sämtliche Therapieformen versucht, hat sehr viel Geld ausgegeben, hat sehr viel supplementiert, hat super gesund sich ernährt, hat sehr viel Unterstützung von ihrer Familie gehabt, aber ist einfach nicht auf die Beine gekommen. Ja. Und das war eben einer der 4 Patienten jetzt auch, von denen ich jetzt zuletzt geredet habe. Und wie gesagt, es sind ganz viele, aber die habe ich halt jetzt zuletzt im Kopf, weil das jetzt brandaktuell ist. Die hat bei uns die HAO gemacht und hat unmittelbar nach der HAO wirklich eine 50-prozentige Verbesserung verspürt, wo sie schon unglaublich glücklich war, weil das wirklich wieder ein großer Schritt war für Lebensqualität. Und wir haben aber gesehen, Trotzdem ist es nicht dort, wo wir sein wollen, genauso wie bei den drei anderen Patienten von den ca. 60 Patienten dieser Gruppe, die wir die letzten 3 Monate hier gehabt haben. Und haben gesagt, okay, wir müssen weiter ansetzen, haben die Anamnese vertieft und sind eben darauf gekommen, dass alle 4-1 gemeinsam haben, nämlich wirklich massive Traumata und die meisten halt eben in der Kindheit, ja, und meistens sogar familiär, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wo können wir ansetzen? Eben, wir müssen das Mindset verbessern, wir müssen denen Zugänge geben, sich da selbst helfen zu können, indem wir die Pforten einfach öffnen. Und da haben wir eben das auf diese Art und Weise gemacht. Und man muss dazu sagen, Ketamintherapie bedeutet jetzt nicht einfach eine Infusion anhängen mit Ketamin und dann verändert sich alles, sondern wir haben wirklich sukzessive den Patienten vorbereitet. Er hat einen Neurostimulator gehabt über den Vagus, der den Vagusnerv von oben nach unten stimuliert. Das heißt, wir mussten das Nervensystem beruhigen. Und wie gesagt, in 2 Wochen haben wir das wirklich hinbekommen, dass die Patienten wirklich da waren, wo sie vor ihrer Erkrankung waren und teilweise jetzt sogar besser dastehen, ja, als vorher. Aber wie gesagt, man darf das Mindset absolut nicht unterschätzen. Wenn man zu lange im psychischen Stress ist, ja, chronischen Stress drin sitzt, die Nebenniere schüttet mehr Cortisol aus, irgendwann wird die Energie zur Materie und dann schädigt das wirklich auf langfristig den Körper. Ja, auf der anderen Seite muss man aber auch wiederum sagen, hätte diese Patientin die Ketamintherapie oder das andere, was wir zu Neuroplastizität gemacht haben, alleine auch niemals ans Ziel geführt. Ja. Deswegen ist es oft ein Konvolut an mehreren Behandlungsebenen, wo wir ansetzen müssen. Ja. Und an und für sich, jetzt als Beispiel ein Pilot, der bei uns war, auch mit Chronik-Fatigue-Syndrom, der nur mehr einen Sauerstoff-ATP von 0,16 hatte, der einfach Bettklinik war, der hatte keine Traumata oder so. Der hat bei uns das Behandlungsprotokoll durchlaufen, hat im Endeffekt eine ATP-Produktion wieder gehabt nach 5 Monaten von knapp 3. Da sind wir schon wirklich im oberen Bereich, jetzt nicht wie bei einem normalen, sondern das haben schon Sportler und Leistungssportler, weil der es einfach konstant durchgezogen hat und jetzt wieder ganz normal seine Passagiermaschinen fliegt und wieder zurück im Leben ist und Sport macht. Ja, das heißt, da war es nicht notwendig, da anzusetzen. Deswegen ist es wichtig, das zu sehen, dass man das individuell sehen muss. Ja, individuell sehen muss, wo der Patient die Problemstellungen hat. Und deswegen ist die Anamnese super wichtig, ja, auf den Patienten einzugehen. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, ich war jetzt vor 2 Wochen in München auf dem Turnaround Aging Kongress, ein Longevity Biohacking Kongress, wo sehr viele Wissenschaftler und Ärzte gesprochen haben. Und das, was mir fehlt, ja, bei all den Theoretikern, die sprechen, bei all dem, was an Wissenschaft jetzt da ist, ist, dass man einfach nicht integrativ schaut. Ich schaue oft nicht, was belastet den Organismus, was fehlt den Organismus, was ich dann eben ausgleichen muss, dass der Körper den Rest von alleine macht. Und das kann der Körper in allen Fällen, ja. Aber man schaut halt nicht integrativ, das ist das Problem oft in diesem Bereich.
Danke für das Beispiel nochmal mit dem Piloten. Ja. Was ist bei Leuten, die jetzt nicht eine Traumabelastung haben, sondern ganz, ich sag mal, normaler Patient, der hat nicht solche starken psychischen Belastungen haben, dass da so etwas möglich ist, dass die ATP-Leistung von fast nicht mehr messbar auf richtig gut hochschießt. Das ist natürlich Wahnsinn und das ändert natürlich wirklich gleich das ganze Leben. Auch schön einfach nochmal zu verstehen, ihr habt nicht ein Tool, ein Werkzeug und das, man gibt ja diesen Spruch, wenn alles, was man hat, ist ein Hammer ist, dann sieht alles aus, jedes Problem aus wie ein Nagel. Ja, sondern das gibt nicht diese eine Methode, die ihr jedem aufdrückt sozusagen, sondern da wird geschaut, da wird Anamnese gemacht und für einige Leute ist vielleicht die HNO auch nichts oder beziehungsweise die ist eigentlich für jeden Mann was, aber vielleicht nicht nötig. Ja, vielleicht kann man da gezielt auf was anderes eingehen. Vielleicht muss man es unterstützen mit der Ketamintherapie und so weiter. Also ihr schaut da wirklich holistisch drauf und man kann also auch zu euch kommen, ohne jetzt gleich den Wunsch zu haben, eine HHO zu machen. So, ich habe eben HNO gesagt, kann es sein. Man kann sich anmelden zu euch, bei dir zum Erstgespräch. Bevor man das allerdings macht, sollte vielleicht klar sein, was kostet denn so eine Therapie, wenn wir jetzt von der HHO sprechen. Wobei die HHO ist ja jetzt nicht unbedingt immer nur das, was ihr jetzt macht, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Man kommt erstmal zur Diagnostik und so weiter. Aber wenn man jetzt wirklich, also ehrlich gesagt, als ich chronisch müde war, war ich auch arm. Das war die ärmste Periode in meinem ganzen Leben. Aber selbst dann,
wenn ich einen richtigen... Du meinst jetzt finanziell arm?
Finanziell, okay. Ja. Ja, ja, genau. Das war die einzige, das waren zwei Jahre dann in der schlimmsten Zeit, wo ich wirklich sehr viele Veränderungen in meinem Leben gab, auch gleichzeitig. Und ich war dann gerade in Frankreich angekommen und so weiter und hatte gerade keinerlei Einkommen mehr. Aber ich hätte mir Geld besorgt, hätte ich einen richtigen Ausweg gewusst. Dann hätte ich zum Beispiel dich kennengelernt und hätte mir das Ganze wirklich intensiv angeschaut, das Geld hätte ich mir schon besorgt. Ne? Von meiner Familie oder sonst irgendwas. Das heißt, wie teuer eine Therapie ist, ist sehr, sehr relativ. Was man als auf dem Weg als chronisch müde, als jemand, der von der chronischen Müdigkeit betroffen ist, alles ausgibt an Versuchen, an kleinen Versuchen, ach, jetzt nehme ich hier mal eine Tinktur. Ich habe alles gemacht. Ich habe mir versucht, mich zu entgiften, sehr unplanmäßig, nicht wie heutzutage. Ich habe versucht, Infektionen anzugehen. Ach, nachher, vielleicht habe ich ja Borrelien, dann nehme ich mich, kaufe ich hier mal ein paar Tinkturen und so weiter. Ich habe letzten Endes sehr viel Geld ausgegeben, aber praktisch keine Erfolge gehabt, weil es einfach keinen Plan hatte, das Ganze. Ja? Deswegen muss man das alles sehr, sehr relativieren auch, vor allen Dingen im Vergleich setzen zu dem Zeitaufwand. Ne? Wie lange dauert denn so eine Therapie? Und was würde ich woanders, bei einem Heilpraktiker, bei einem Umweltmediziner vielleicht bezahlen, wenn der sagt, okay, dann kommen Sie jetzt 40 Mal bitte zur DMPS-Therapie. Das ist kein Witz, so das wird gemacht. Und dann kriegen Sie Nährstoffe und dies und das und dann machen wir noch Labor. Ne? Was wird man da beim normalen funktionellen Mediziner oder beim Umweltmediziner, was wird man da los? Kannst du mal so dieses Verhältnis, der finanzielle Aufwand, mir geht's schlecht, ich habe chronische Infektionen, ich habe Schwermetalle, ich habe dies und das. Wie komme ich jetzt so ein bisschen auf die Sprünge und was muss ich bei euch oder auch woanders, realistisch für so etwas aufwenden?
Das Argument kommt ja eben oft, weil die Behandlung ja nach außen hin, es ist viel Geld, ja, für viele ist es viel Geld. Behandlung kostet 7.500 Euro für das ganze Protokoll, für die 3 Tage, inklusive aber Nachbetreuung, ja. Das Behandlungsprotokoll ist halt sehr aufwendig. Ja, das Setup an der Maschine für die Klinik kostet 4.500 Euro, weil da wird nichts gewaschen an der Maschine. Das ist wie du es gesehen hast, alles einmal. Selbst die Oxygenierungseinheit ist ein einmal Gerät, was an der Maschine hängt, das danach entsorgt wird. Ja, weil wir arbeiten mit Blut und da muss aseptisch gearbeitet werden. Das heißt, man kann da nichts waschen. Das wird alles frisch draufgegeben. Es ist ein Nephrologe da, es ist ein Internist da, es ist ein Anästhesist da. Es ist ein relativ hochkarätiges Team da, das sich um den Patienten sorgt. Und das kostet leider Geld. Ja.
Wenn man jetzt vergleicht... Ich habe es ja gemacht, das ist eine richtige Vollbetreuung. Also ich habe mich da optimal aufgehoben gefühlt. Also die Krankenschwestern waren schon mal der Hammer. Aber da war ein Arzt da, da war ein Nephrologe da und so weiter. Also da wird man wirklich betreut. Also der Aufwand ist allein schon von den Personalkosten her enorm. Und ich habe die Maschine ja gesehen und was dann auch alles letzten Endes im Müll landet. Leider wird viel Müll gemacht. Schläuche, Filter und so weiter. Oxygenierungseinheit. Also das ist nicht so mal eben so eine kleine Nummer.
Und wenn man jetzt, wie du es richtig gesagt hast, wenn man es jetzt vergleicht, ja, also bei uns hat man privatärztliche Konsultationen, die will nicht, das ist alles dabei, ja. Sie fangen jetzt ihren Weg an, also der Patient fängt jetzt seinen Weg an, indem er Beschwerden hat, der Hausarzt kann ihm nicht helfen, das erkennt er relativ schnell, der Hausarzt versucht ihn einzureden, dass es psychisch ist, der Patient selber weiß intuitiv, dass es nicht psychisch ist, ja, und geht dann auf Eigenrecherche. Die Mittel, die man findet, leider, sind dann alle privatärztlich. Das heißt, die landen dann oft bei Privatärzten in Deutschland, dann eben auch bei Heilpraktikern in Österreich. Gibt es das nicht. Der muss dann zum Wahlarzt gehen und legt da mal 150 bis 200 Euro in für das erste Gespräch, dass der ihm zuhört. Ja. Leider kennen sich dann vielleicht 5% der Wahlärzte, die so am Markt sind, mit diesen Thematiken aus. Ja. Das heißt, man muss schon wirklich einen guten Tipp haben, eine gute Empfehlung haben, dass man dann auch wirklich richtig landet. Und dann beginnt mal der Prozess meistens beim Wahlarzt der Diagnostik. Ja, dann fängt er mal an, eine Diagnostik zu erstellen. Dann geht es schon mal in die 1.000, 1.500 Euro, wenn man das wirklich umfangreich macht. Und dann, wenn man es jetzt, wie du es gesagt hast, mit einer Chelattherapie startet, ja, Das heißt, wenn der erkennt, da sind Schadstoffe da, da sind Erreger da, dann fangen die meistens Umweltmediziner fangen an mit Chelattherapien, ja, wobei man mit Chelattherapie von den Schadstoffen wirklich nur die metallischen Toxine rausnimmt. Das heißt, die Chelate binden ja metallische Komponenten, die guten und die schlechten, ja, aber man kommt dann kein Mikroplastik, wie gesagt, kein Umweltgifte, keine Pestizide, da kommt man nicht dran. Das ist aber leider auch ein großes Thema. Ja. Und dann haben wir aber immer noch die chronischen Infektionen oder die intrazellulären Erreger da. Das heißt, wenn ich jetzt da parallel dann auch noch eine Hyperthermie-Therapie mache, eine medizinische, kommt da noch mal einiges dazu. Und wie du richtig sagst, bei Chelattherapien liegt man wahrscheinlich bei einem Belasteten bei 40, 50, wenn man es ganz realistisch betrachtet. Ja. Damit einmal der Großteil der metallischen Toxine draußen ist. Und wenn man so eine Therapie mit 200 Euro pro Infusion berechnet, dann weiß man, mindestens, dass unterm Strich verhältnismäßig die HHO eher sogar ein günstigeres Mittel ist für das, was sie kann. Ja, und wenn ich jetzt die Inosferese als Aferese, das vergleiche ich oft gerne, weil die haben wir auch gemacht vor der HHO, ja, vergleiche als reine Plasmareinigung, ja, dann bräuchte ich circa 8 bis 10 Inosferesen, um von den Schadstoffen das mit einer HAO zu vergleichen. Und da habe ich keine intrazellulären Erreger angegriffen, weil ich habe keine Wärme, ich habe keinen Sauerstoff. Ja. Und das ist halt die Sache. Wir sehen halt auch, wie du es richtig gesagt hast zuerst, dass viele Patienten, also 50% unserer Patienten oder 80% unserer Patienten, kann man sogar sagen, kommen nicht aus der oberen Verdienstschicht. Ja, es gibt die sagen, okay, ich will mich verbessern, ich habe die Kohle, das Geld spielt keine Rolle, ich mache das und wenn ich es einmal im Jahr machen muss, mache ich es auch, ich kann es mir leisten. Ja. Aber dann gibt es viele Menschen, die sich das eben nicht leisten können. 7.500 Euro auf einmal zahlen ist viel Geld, aber die borgen sich das Geld aus oder nehmen sich teilweise wirklich einen Kredit auf und das ist das, was mir persönlich wehtut. Ich denke mal, die müssen in ihr Erspartes gehen, die müssen Kredite auf, sich Geld ausborgen, um gesund zu werden. Ja. Und auf der anderen Seite zahlt das System ganz viel Geld in irgendwelche Therapien, die leider Gottes eher krank machen als Therapien. Das ist das Traurige daran. Deswegen haben wir einen Fonds, wo wir wirklich Kinder therapieren, kostenfrei. Aber da haben wir auch mittlerweile so eine lange Warteliste, weil das so viele schon sind und immer mehr werden, selbst bei Kindern. Ja, und deswegen starten wir jetzt dann eine Studie, eine wissenschaftliche Studie, wo wir das, was wir gesammelt haben und das, was wir jetzt machen, auch belegen können, damit in Zukunft einfach die Kassen das bezahlt und wirklich für Menschen, die das brauchen, einfach zugänglich macht. Das ist mein persönliches oberstes Ziel, weil ich es einfach nicht übers Herz bringe, einen Menschen, den es schlecht geht, der da sitzt, der einfach nur das Geld nicht hat und keine Möglichkeit hat, wieder wegzuschicken. Aber ich kann leider nicht allen helfen. Und das ist das, was persönlich halt einfach wirklich wehtut, wenn man das so nennen möchte. Ja, wir sehen aber, dass die Patienten, selbst die diese Ausborgen von Freunden, von Bekannten, von Familie, kommen meistens dann 1 bis 2 neue Patienten von diesen Patienten nach, weil die sehen, wie es der Person, wie es diesem Patienten danach gegangen ist. Ja.
Ja, also es ist ein sehr schnelles Verfahren, was halt wirklich sehr effektiv ist, vor allen Dingen was für die Zeit, die man investiert und auch für das Geld. Ich habe mal kurz so ein bisschen überschlagen, also eine Chelattherapie kostet, du hast gesagt, geht ab 200 los. Ich habe Preise gesehen bis 450 mit komplexen Protokollen, sagen wir mal 200, normalerweise jetzt vielleicht eher 250. 40 Mal sind 8.000 Euro. Bei jedem Arzt würde ich vorher für 500 bis 1.000 Euro Diagnostik machen. Dann kommt auf jeden Fall massiv viele Supplements dazu. Ja, du hast gesagt, es werden nicht nur Metalle rausgenommen, sondern es wird natürlich auch Magnesium, Kalium und so weiter rausgenommen.
Die Supplements kommen nach der HAO auch dazu. Das ist einfach super wichtig. Das erklären wir. Es gibt auch sogar eine kleine Mikronährstoffkunde für alle HAO-Patienten bei uns, damit wir erklären, dass das einfach wichtig ist. Man kriegt heutzutage über die Ernährung nicht mehr die Nährstoffe, die der Körper brauchen würde, um zu funktionieren. Deswegen ist es auch essentiell, nach der HAO einfach weiterzumachen. Es ist jetzt nicht diese 3 Behandlungen, man ist komplett zurück und hat eine Schutzschicht um sich herum, sondern es ist wirklich wichtig, dass man da dann weiter ansetzt auch. Ja.
Naja, nur also der Weg ist ein langer. Ich muss dann 40 Mal dahin fahren, ne, je nachdem, wo man wohnt, oder da muss man auch Lust zu haben. Sowas dauert dann je nach Protokoll zwischen 1 Stunde und 3 Stunden.
plus hinfahren und so weiter bin ich da. Also da sind dann viele Tage weg, sind 40 Tage, 40 halbe Tage. Und es dauert vielleicht ein halbes Jahr, bis ich dann anfange, in den guten Bereich zu kommen. Außerdem wird Chelattherapie nicht unbedingt gut immer vertragen. Also man kann allergische Reaktionen haben nach einer bestimmten Anzahl von DMPS-Gaben. Es gibt Leute, die zerlegt es komplett. Ja, die sind danach noch erschöpfter als vorher, weil sie so massiv doch noch rückvergiftet werden und ihr Entgiftungssystem so schlecht
funktioniert. Wenn die Leber nicht gut funktioniert,
dass die Leber nicht gut funktioniert, sodass sie tatsächlich für Chelattherapie zu schwach sind. Ist das auch ein Problem bei euch? Gibt es auch Patienten, die sind zu schwach, dass sie das machen können?
Es gibt Patienten, die so eine massive genetische Entgiftungsstörung haben, ja, dass wir das Chelat-Protokoll vorher nicht einsetzen können. Aber gerade die Menschen müssen noch viel eher die Blutwäsche machen, ja, weil die haben sonst gar keinen, die haben ja dann über Jahrzehnte oder über Jahre schon ihre Schadstoffe angesammelt, weil die Leber es gar nicht entgiften kann. Ja. Und der Worst Case ist eine gute Phase 1-Entgiftung, das heißt, der Körper entgiftet gut, mobilisiert, und die Phase 2 bedeutet über die Leber, der Körper bringt das wieder raus. Ja. Und das Schlimmste ist, der Worst Case ist gute Phase 1 und schlechte Phase 2. Das heißt, Körper mobilisiert, viel wird umgedreht und danach kommt es aber nicht raus. Das heißt, das ist eine massive Rückvergiftung und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Aber deswegen gibt es bei uns die Kontraindikationsblutbilder, weil eine Phase, wirklich eine ganz schlechte Phase 2 Entgiftungsstörung, ja, die siehst du dann immer auch an den Leberwerten. Ja. Die sehen wir auch am Ultraschall, im Sonar, wenn wir das dann machen. Und da müssen wir dann einfach das Chelat-Protokoll am Vortag für die HAO auslassen. Ja. Da wird dann direkt mit der HAO, also mit der Blutreinigung gestartet.
Okay, wunderbar. Also, wir haben das mit den Kosten jetzt mal besprochen. Das war mir wichtig, das ein bisschen einordnen zu können. Ne? Und auch die Effektivität oder den zeitlichen Aufwand, den muss man natürlich auch irgendwo einordnen. Ne? Und mal ganz ehrlich, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema chronische Müdigkeit extrem gut aus, durch eigene Erfahrung. Jeder Tag ist eigentlich zu viel.
Definitiv.
Meiner Meinung nach. Weil das Leben macht keinen Spaß. Das Leben, ich war als Vater, war ich nicht in der Lage, eigentlich eine gute Vaterrolle auszuführen. Ich habe es irgendwie hinbekommen, aber das hat mir in der Seele wehgetan, dass ich meiner Tochter nicht der Vater sein konnte, der ich wollte.
Da habe ich ein kleines Beispiel, weil du zuerst nach Beispielen gefragt hast. Ich habe eine Mutter, Mutter mit zwei Kindern, also intakte Familie, wo es den Vater auch noch gibt. Ja, gibt ja viele alleinerziehende Mütter. Und die hatten einen 10-jährigen Sohn und eine 6-jährige Tochter. Die hat bei uns die HAO gemacht. Nach 2 Monaten haben wir uns wieder gesehen. Wir haben so eben dann das Verlaufsblutbild gemacht und gesagt, okay, jetzt checken wir mal, wo setzen wir noch an. Sie ist da super happy gekommen. Sie hat gesagt, okay, sie will jetzt noch schauen, was setzt da noch raus. Und ich habe sie gefragt, wie es ihr so geht. Und sie hat gesagt, ja, mir geht's super. Mein Sohn hat sogar jetzt letzte Woche zu mir gesagt, Mama, mir wäre es lieber, wenn du wieder krank bist, weil jetzt bist du wieder so streng. Ja, das heißt, das war das Problem. Oft sie hat gesagt, weil wenn ich krank war, ich habe einfach nicht mehr genug Energie gehabt. Das Kind hat es natürlich nicht böse gemeint, ja. Aber ich habe nicht genug Energie gehabt, um mein Kind zu erziehen. Ja, also einfach ich habe einfach alles machen lassen, weil ich bin einfach zu Hause gewesen und ich habe einfach nur zugeschaut. Ich habe einfach als Randteilnehmer am Leben teilgenommen, aber nicht aktiv. Und der Vater war komplett überlastet, ja. Und im Endeffekt hat dann jetzt 3 Monate später der Vater auch eine HAO gemacht, ja. Damit die gleichziehen. Ja? Weil oft ist dann der eine Partner dem anderen energietechnisch voraus, was auch jetzt für eine Beziehung nicht optimal ist. Ja?
Okay, wunderbar. Gut, also man kann sich unter dem Video oder unter dem Podcast findet man einen Link. Dort kann man sich zum Erstgespräch anmelden. Ist das immer noch mit dir oder du kommst ja auch
nur begrenzt? Ja, also meistens bin ich. Also das ist das, was ich den Patienten, weil viele legen Wert darauf, dass wenn sie sich die Videos anschauen, wenn sie meine Vorträge anschauen, dass ich das bei mir machen. Also ich vergebe noch auf Montag bis Freitag 3 Termine zwischen 16 und 19 Uhr, da können sich die Patienten eintragen, da mache das ich noch selbst. Ja.
Okay, wunderbar. Also da findet ihr einen Link, da könnt ihr euch eintragen zum Erstgespräch und euch ein Bild davon machen. Ist das was für euch? Seid ihr ein indizierter Fall sozusagen? Ist das etwas, wo die HO oder auch andere Dinge, die ihr anbietet, helfen könntet? Einziger Nachteil, Wien.
Wien ist eine schöne Stadt.
Ja, es ist eine schöne Stadt, aber es ist weit entfernt, je nachdem, wo man wohnt. Also es gibt tatsächlich nur Wien.
Ja, also ne, darauf wenn die Leute nicht mit dem Wohnmobil aus Südfrankreich kommen, ja, so wie du, dann, ist das an und für sich, denke ich, kein Problem, weil man, ich finde es sogar gut. Also ich sage es immer dem Patienten, hey, es ist ein Reset im Leben. Ja? Das heißt, man beginnt, soll danach quasi eine neue Ära beginnen, auch für seine Gesundheit, für seine Energie, auch vielleicht für seinen Lifestyle. Und da ist es gut, wenn man einfach das an einen anderen Ort macht und diese 3 Tage einfach weg ist. Man geht diese Behandlung ein. Wie gesagt, die meisten kommen ja aus Deutschland, aus der Schweiz, jetzt nicht so weit. Es ist mit dem Flugzeug, mit dem Auto oder auch mit dem Zug relativ einfach erreichbar. Ist dann die 3 Tage da und geht zurück. Ja, also ich denke, es ist ein ganz guter Tapetenwechsel auch für viele Patienten im Rahmen der Behandlung.
Ja. Ja, genau. Macht man also nicht so nebenher, sondern man kommt also quasi wie zum Retreat sozusagen dahin und dann ist auch der klare Fokus auf Gesundheit. Und jetzt, wo du es so darstellst, sehe ich das auch, dass das auch was für sich hat, wenn man wirklich diese Zeit auch nimmt, genau. Oder? Und nicht versucht noch gleichzeitig, ja, morgens bin ich in der Therapie und abends muss ich noch schnell das machen.
Das ist die Erfahrung mit den Patienten, weil die sagen, hey, das war eine total schöne Zeit da. Ja, wir sind ja im Zentrum von Wien, das heißt, die Leute genießen das, wenn die da sind, weil die können ja am nächsten Tag schon spazieren gehen. Ja, das heißt, die liegen jetzt nicht da auf irgendeinem Zimmer 3 Tage, sondern das ist wirklich eine schöne Erfahrung. Und auch die Patienten untereinander. Wir machen pro Woche 16 Patienten. Das ist immer eine Gruppe. Da bilden sich Freundschaften. Die Leute tauschen sich aus. Wir machen auch in dieser Gruppe dann immer die Zoom-Calls in der darauffolgenden Zeit. Das heißt, das ist für viele wirklich eine schöne Zeit. Und das denke ich, dass es schön ist. Also wir fangen ja im Juni auch in München an. Im Mai in Aalen, in Zürich fangen wir im Juni an. Das heißt, es bleibt nicht bei Wien, aber vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man, auch wenn die österreichischen Patienten dann zum Beispiel nach München oder nach Zürich fliegen, um einfach diesen Tapetenwechsel auch zu haben.
Okay, also ihr macht noch andere Zentren auf. Okay, wunderbar. Dann danke ich dir.
Gerne.
Link, wie gesagt, unter dem Video. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Super Team, super Behandlung, sehr effektiv. Schneller geht es wahrscheinlich nicht. Ist auf jeden Fall eine ganz große Hoffnung für viele Leute, die im Ring stehen mit ihren Diagnosen, die in der Psycho-Ecke sich auffinden, die in die Depression abrutschen, die einfach keine Energie mehr haben. Und ich finde, das Leben ist zu schade, um so vor sich hin zu welken. Und wir brauchen heutzutage Unterstützung und solche Dinge kommen nicht über Nacht. Wir haben Untertemperatur, wir haben chronische Belastungen, wir haben Entgiftungsstörungen und so weiter. Da muss man dann irgendwann, wenn man schon sich dort verortet, ich habe wirklich ständig Erschöpfung, dann braucht man einfach professionelle Hilfe und die bietet ihr. Vielen Dank, mein lieber Martin. Und
bitte gerne.
Ja, bis bald mal.
Danke, tschüss.
Ciao.
Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital. Und dieses Produkt enthält alle wichtigen Vitamine in der richtigen Form und Dosierung, zahlreiche wichtige Mineralstoffe, Pflanzen- und Heilpilzextrakte, Antioxidantien wie zum Beispiel Astaxanthin und Resveratrol, Coenzym Q10, 50 Milliarden darmaktive Bakterien und vieles mehr. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte. Mit 360 Vital bekommst du also eine Grundversorgung für deine Mitochondrien und aktivierst deine körpereigenen Entgiftungsfunktionen und deinen Stoffwechsel. Daher ist 360 Vital auch ein Grundelement in meinem Entgiftungsprotokoll richtig entgiften. Mit 360 Vital ersetzt du praktisch alle Nahrungsergänzungsmittel in deinem Schrank und bekommst alles in höchster Qualität und erleichterst damit dein Leben.
Bio 360. Zurück ins Leben. komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.